Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute über den Stoff sprechen wollen, ohne den, so sagt es der Geowissenschaftler Michael Bau, der heute unser Gast ist, ohne den wir heute noch so leben würden wie in den 70er Jahren. Und über den Andreas Kroll daneben ihm sitzt, der diesen Stoff im großen Stil einkauft und für sehr viel Geld wieder verkauft, sagt, das ist das Kokain der modernen Industrie, vollständiger Entzug leider nicht mehr möglich. Die Rede ist von seltenen Erden. Hier sehen wir eine der großen Minen in China. Und damit ist im Grunde auch schon das Problem beschrieben. Die Abhängigkeit von China ist nahezu total. In einem einzigen Windrad stecken zwischen 200 und 600 Kilo, glaube ich, seltener Erden. In einem F-35-Kampfjet 400 Kilo. Die Metalle stecken in jedem Mobiltelefon, in Fotolinsen, in Festplatten, sogar in jedem 5-Euro-Schein, um ihn fälschungssicher zu machen, wusste ich nicht. Wie funktioniert also dieses Geschäft? Wer macht das Geschäft? Warum sichert jemand wie Andreas Kroll beispielsweise, so habe ich das gehört, sein Lager in Berlin mit doppelten Stahltüren? Und warum hat China so viele davon, also Stahltüren und seltene Erden, und wir so gut wie keine? Das ist die große Frage. Bin sehr gespannt auf die Antwort. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Tja, und warum hat China so viele davon und wir keine? Das müssen wir natürlich auch den mächtigsten Mann im EU-Parlament fragen, nämlich den CSU-Vize Manfred Weber. Denn Wirtschaftspolitik, auch deutsche, wird in Wahrheit ja längst in Brüssel gestaltet, entschieden. Er jedenfalls sagt, die Hütte brennt. Wir haben echte wirtschaftliche Probleme. Das habe ich so deutlich noch nicht oft gehört. Die Frage ist, wie lösen wir sie endlich? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Tun wir das, und das wollen wir Eva Quadbeck fragen, indem wir es jetzt auch im Europaparlament so machen wie Friedrich Merz Anfang des Jahres im Bundestag, indem wir nämlich nicht nach links und nicht nach rechts gucken, sondern nur geradeaus, um am Ende festzustellen, dass die Mehrheit beispielsweise zur Lockerung des umstrittenen Lieferkettengesetzes eigentlich nur noch mit Hilfe von sehr weit rechts möglich war. Man kann das alles machen, aber die Frage ist, sollte man das dann seinen Wählern auch ehrlich und deutlich sagen, statt in Sonntagsreden ständig über angeblich unüberwindbare Brandmauern zu sprechen? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Gleich zu Beginn aber sind wir verbunden mit Elmar Thewissen, da sehe ich ihn schon in Washington. Schönen guten Abend, Elmar, freue mich sehr, dich zu sehen.
Hallo Markus, guten Abend in die Runde nach Hamburg.
Emma, wir müssen uns wieder eine nach längerer Zeit und Abstinenz, weil wir heute so viel über süchtig machende Stoffe sprechen, eine Dosis Trump gönnen. Das ist nicht der Stoff, den wir jeden Tag konsumieren wollen und müssen. Aber gestern gleich drei Dinge an einem einzigen Tag. Der US-Kongress hat die Veröffentlichung der Epstein-Files beschlossen. Trump hat sich monatelang dagegen gewehrt. Warum ging es jetzt plötzlich so schnell?
Ich glaube, Donald Trump hat einfach gemerkt am Wochenende, dass er der Verlierer sein wird, wenn er sich gegen den Kongress stellt, weil eben sich eine Mehrheit im Repräsentantenhaus abzeichnete, eine überwältigende Mehrheit. Und eigentlich auch klar war, dass der Senat mit hoher Wahrscheinlichkeit zustimmen würde. Also hat er die Flucht nach vorne angetreten, weil er nicht auf der Verliererseite stehen wollte. Das bedeutet aber eben noch nicht, dass diese Akten wirklich veröffentlicht werden, weil dieses Gesetz von gestern, was er vielleicht heute dann eben auch unterschreibt, das beinhaltet einige Punkte, die es dem Justizministerium ermöglichen, vielleicht die Akten doch geheim zu halten.
Das heißt, du ziehst es an dich und hast dann sozusagen die Deutungshoheit darüber. Und was sind das für Punkte?
Ja, er kann am Ende sagen, an ihm hat es nicht gelegen, wenn Akten nicht veröffentlicht werden. Und zwei wesentliche Punkte ermöglichen diese Nichtveröffentlichung. Der eine ist eben, wenn Materialien enthalten sind, die in irgendeiner Weise die Privatsphäre, die persönliche Sphäre von Menschen betreffen, insbesondere von Minderjährigen. Es geht ja in dem Ganzen um einen Sexskandal, dass Minderjährige missbraucht, vielleicht auch vergewaltigt worden sind. Und das zweite ist, da steht ausdrücklich in diesem Gesetz drin, dass Unterlagen vielleicht nicht freigegeben werden müssen, wenn sie Gegenstand laufender Ermittlungen sind. Und vergangenen Freitag hat das Justizministerium ja auf, ich sag mal, Anforderungen von Donald Trump neue Ermittlungen begonnen. Gegen Bill Clinton, gegen Larry Summers, den ehemaligen Finanzminister, und gegen andere. Also man könnte am Ende sagen, das Justizministerium, es laufen ja wieder Ermittlungen, deswegen können wir die Akten oder einen Großteil doch nicht freigeben.
Was interessant ist, ist immer, zumindest ist das der Eindruck aus der Ferne, Trump reagiert in dem Fall, in der Causa Epstein, anders, als er sonst üblicherweise reagiert. Wie ist das zu erklären?
Ja, ich glaube, er weiß sehr wohl, dass er viel versprochen hat im Wahlkampf, gerade gegenüber seiner Anhängerschaft. Und gerade in diesen, ich sag mal, Gefolgsleuten der MAGA-Bewegung in den USA war immer verankert, dass er alles freigeben würde. Und die waren eigentlich davon überzeugt, dass Donald Trump, weil er ja nicht zu dieser reichen Elite sich zählte, sondern immer als Außenseiter galt und so weiter, dass er gar nicht so stark oder auch gar nicht belastet sein würde. So, und es zeichnet sich ab, dass doch das eine oder andere in den Akten steht, was belastend sein könnte gegenüber Donald Trump. So, und es gibt hier eben tatsächlich eine große Kluft, einen wachsenden Graben zwischen Donald Trump und seiner glühendsten Anhängerschaft. Der wichtigste Punkt sind dabei eben diese Epstein-Akten. Aber es gibt auch andere Punkte, wie beispielsweise, dass er Argentinien 20 Milliarden Dollar zur Verfügung stellt, aus der Finanzkrise, aus der Patsche hilft gewissermaßen. Das passt auch nicht zur America-First-Agenda. Und das nehmen ihm einige seiner Anhänger sehr, sehr übel.
20 Milliarden zu einem Zeitpunkt, in dem gerade Shutdown ist, ne? Also du deine eigenen Angestellten nicht mehr bezahlst, leihst du 20 Milliarden nach Argentinien aus. Und weil du das gerade sagtest, Elmar, vielleicht muss man noch dazu fügen, Charlie Kirk war ja eine wirklich große Sache in Amerika, eine wichtige identitätsstiftende Figur für diese gesamte Bewegung, gehörte zu denen, die immer die Veröffentlichung dieser Files verlangt haben.
Genau, er gehörte dazu und insofern sehen die Anhänger Donald Trump eigentlich in der Pflicht, weil er es immer versprochen hat. Es kommen noch ein paar andere Probleme momentan dazu. Es geht um Antisemitismus in der MAGA-Bewegung. Nick Fuentes, einer der Podcaster hier in den USA, der, ich sag mal, sehr extrem rechts und auch antisemitisch unterwegs ist, war bei einer Fernsehshow von Tucker Carlson. Donald Trump hat das ein Stück weit verteidigt, dass dieser Nick Fuentes da aufgetreten ist. Und da geht auch ein Riss durch die MAGA-Bewegung. Also es gibt eine Reihe von Punkten und das alles vor dem Hintergrund, dass das vielleicht größte Versprechen von ihm, das goldene Zeitalter bricht aus für alle Amerikaner, momentan in weiter Ferne scheint, während eben die Preise für Lebensmittel steigen, für Häuserkauf steigen, für aber auch Benzin und andere Dinge halt steigen, sodass sie das Gefühl haben, der Präsident erfüllt seine Versprechen nicht.
So, und wie groß die Nervosität ist, Elmar, konnte man an Bord der Air Force One jetzt wieder beobachten und besichtigen. Vielleicht ist es wichtig, das in der richtigen Reihenfolge zu zeigen. Es geht um diese junge Frau, um Catherine Lucy, eine Bloomberg-Korrespondentin. Können wir einmal kurz das Foto zeigen, um zu verstehen, wer da diese Frage stellt, die Trump ganz offensichtlich nicht passt. Und jetzt achten Sie bitte mal darauf, wie er sie genau anspricht. Bitte schön.
Herr Präsident, was meinte Jeffrey Epstein in den Mails, in denen er sagt, Sie wussten von den Mädchen?
Ich weiß nichts von denen. Das ist lange her.
Wenn nichts Belastendes in den Akten ist, warum handeln Sie dann nicht?
Sei still, Schweinchen.
Also er nennt sie Piggy, ne? Das ist jetzt die Übersetzung sozusagen gewesen. Ist das korrekt übersetzt? Und wie kommt jemand dazu, eine Frau mit Piggy anzusprechen?
Also Donald Trump hat früher im Wahlkampf schon mal Miss Piggy, dieses Bild also aus der Muppet Show, Miss Piggy gebraucht, um Frauen damit abzuqualifizieren. Hier in diesem Fall sagt er Piggy, Schweinchen heißt das tatsächlich übersetzt. Und das passt eigentlich in das Bild, wie er gegenüber Frauen, insbesondere auch weiblichen Reportern, sich verhält. Und man findet ein Dutzend solcher Fälle aus den letzten Monaten, wo Donald Trump sie wild beschimpft hat. Und in diesem Fall, glaube ich, überrascht das erstens keinen, zweitens empört es aber viele und drittens hilft es am Ende bei seiner Anhängerschaft Donald Trump dann doch, weil sie eben der Meinung sind, da sind dreiste Reporter, die linksradikal sind, die stellen die kritischen Fragen, die sollen ihren Präsidenten ja mal in Ruhe lassen. Der soll sich auf das konzentrieren, was er eigentlich versprochen hat, nämlich das goldene Zeitalter für Amerika.
Ich frage mich nur gerade auch mit Blick in die Runde, was wäre denn los in einem amerikanischen Unternehmen auch, wenn ein CEO seine Angestellte so anspricht?
Also ich dürfte mir das nicht erlauben. Also das ist unmöglich, ohne Frage. Da gibt es da gar keine Diskussion.
Ich meine, das ist eigentlich nur eine rhetorische Frage, aber die Frage auch an Eva. Ich meine, seit wann haben wir uns gewöhnt an diese Art von Sprech?
Ja, also die Compliance-Regeln gerade in amerikanischen Unternehmen, die sind ja sehr hart. Und so ein CEO würde natürlich sofort gefeuert werden. Und Trump nimmt sich das aber einfach raus, weil er es sich schon immer so rausgenommen hat. Und ja, das ist natürlich auch eine Kulturveränderung in Amerika, dass das einfach so hingenommen wird. Und auch, dass von demokratischer Seite da kaum noch drüber gesprochen wird. Dass man, klar, es geht jetzt um die ganze Welt, aber im Grunde genommen wird drüber hinweggegangen.
Ist das so in Amerika, Elmar? Also was löst sowas aus in der amerikanischen Öffentlichkeit?
Na, es gibt halt die einen, die sich drüber empören, die anderen, die drüber hinwegsehen, weil sie der Meinung sind, ja, der ist vielleicht nicht der, der moralisch so der anständigste ist oder sich eben auch nicht immer so ausdrückt. So sagen es uns weiterhin Unterstützer von Donald Trump. Wir waren in South Carolina, in North Carolina, in Kentucky unterwegs. Die sehen drüber hinweg, weil sie immer noch die Hoffnung haben, dass er liefert. Und er nutzt diese Empörungswelle unter seinen Gegnern, die nutzt er, um sich selber eben auch als Opfer darzustellen. Also er lässt sich im Grunde genommen beschimpfen dann wiederum von anderen für seine Anhänger. Und das führt dazu, dass er einen Tabubruch nach dem anderen begeht, vor allen Dingen eben auch verbal, wie wir es ja jetzt gerade auch beim Besuch von dem saudischen Kronprinz Bin Salman gesehen haben.
Weil du das gerade ansprichst, Elmar, der nächste erklärt dann im Weißen Haus, geht um die Nachfrage einer Reporterin, wie ich finde, eine sehr relevante Nachfrage. Und Folgendes passiert. Mary Bruce von ABC, glaube ich.
Ist es angemessen, dass Ihre Familie Geschäfte in Saudi-Arabien macht? Ist das nicht ein Interessenkonflikt? Und Eure königliche Hoheit, die Geheimdienste kommen zu dem Schluss, dass Sie die brutale Ermordung eines Journalisten beauftragt haben. Die Familien der Opfer des 11. September sind wütend, dass Sie hier im Oval Office sind. Warum sollten die Amerikaner Ihnen trauen?
Für wen sind Sie hier?
Für ABC News.
Fake News. ABC Fake News. Eins der schlimmsten in der Branche. Aber ich werde Ihre Frage beantworten. Ich habe nichts mit dem Familiengeschäft zu tun. Ich habe es verlassen und widme 100% meiner Energie meiner Arbeit. Was meine Familie macht, ist in Ordnung. Sie machen überall Geschäfte. Sie haben wenig mit Saudi-Arabien gemacht. Was diesen Herrn betrifft, er hat einen phänomenalen Job gemacht. Sie erwähnen jemanden, der äußerst umstritten war. Viele Leute mochten den Mann, über den Sie sprechen, nicht. Ob man ihn mochte oder nicht, Dinge passieren. Aber er wusste nichts davon. Und damit können wir es belassen. Sie müssen unseren Gast nicht in Verlegenheit bringen, indem Sie so eine Frage stellen.
So, was löst sowas aus in der amerikanischen Öffentlichkeit? Wenn wir hier so allgemein über Dienste sprechen, da muss man mal präzisieren, wer das ist. Es ist sein eigener Dienst, es ist die CIA. Es sind seine Leute, die ihm sagen, gibt's einen direkten Zusammenhang. Also zwischen dem Auftrag an diesem Mord und dem Mann, der da sitzt am Kamin. Und er sagt, Dinge passieren.
Genau, er erklärt das im Grunde genommen. Ja, Entschuldigung.
Nee, du darfst, Emma. Du darfst, bitte.
Er erklärt das im Grunde genommen zur Nebensache. Es ist völlig nebensächlich, solange es darum geht, für Amerikas Interessen gute Geschäfte zu machen mit Saudi-Arabien. Er hat ja, als er zu Besuch war vor einigen Monaten im Mai, war es in diesem Jahr in Saudi-Arabien auch gesagt, ich komme hier, um Ihnen zu sagen, wir werden Ihnen nicht mehr vorschreiben, wie Sie zu leben haben. Wir werden nicht Regeln für Sie aufstellen, sondern uns geht es eigentlich nur darum, gute Geschäftsbeziehungen zu haben. Und damit meint er einerseits Geschäftsbeziehungen zwischen USA und Saudi-Arabien. Es geht hier um Investitionen von $1 Billion in den USA. Das hat der saudische Kronprinz gestern versprochen. Aber es geht eben auch um die Geschäfte der Trump-Organisation, also seiner eigenen Familie, seiner Firma. Und die sind nicht klein, sondern es geht hier um Millionensummen, um große Entwicklungsprojekte in Jeddah beispielsweise, in Diriyah. Das ist ein riesiges Projekt, was gerade in der Mache ist, wo die Trump-Familie Millionen von Dollar daran verdienen wird. Also er redet das einfach klein und ja, geht dann eben über diesen Mord hinweg, der ja, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, 2018 Khashoggi, ein Journalist der Washington Post, in der Türkei zerstückelt worden ist, um seinen Leichnam zu beseitigen. Und Bin Salman, davon geht die CIA aus, ist der Drahtzieher und Auftraggeber dahinter gewesen.
So, und die Szene setzt sich fort. Teil 2, wir schauen nochmal rein. Und auch da die Reaktion.
Herr Präsident, warum warten, bis der Kongress die Epstein-Akten veröffentlicht? Warum nicht einfach jetzt?
Wissen Sie, es ist nicht die Frage, die mich stört. Es ist Ihre Einstellung. Ich finde, Sie sind eine schreckliche Reporterin. Es ist diese Art und Weise, wie Sie diese Fragen stellen. Sie reden mit einem Mann, der hoch angesehen ist, und stellen ihm eine aufmüpfige und einfach schreckliche Frage. Sie könnten dieselbe Frage auch auf nette Weise stellen. Sie sind total aufgedreht. Jemand bei ABC macht Sie verrückt. Sie sind eine schreckliche Person und eine schreckliche Reporterin. ABC, Ihre miserable Firma, ist einer der Täter. Und ich sage Ihnen eins, ich finde, ABC sollte die Lizenz entzogen werden, weil Ihre Nachrichten so falsch sind.
Frau Quadberg, Sie fliegen auch häufig mit den Regierungsmaschinen. Also Ist jetzt nicht die Air Force One, aber sowas in der Art, die deutsche Version davon. Wenn ein Kanzler so mit Ihnen reden würde, wie würden Sie darauf reagieren? Oder anders gefragt, Beschimpfungen vor laufender Kamera oder auch im Hintergrundgespräch erleben Sie auch?
Also in dieser Art und Weise erlebt man das nicht. Es war schon so, dass Kanzler Olaf Scholz in Teilen sehr robust mit den Journalisten umgegangen ist, insbesondere auch mit Journalistinnen. Also da sind schon mal Zitate gefallen, die auch ja herabwürdigend waren.
Ja?
Ja.
Zum aber, Beispiel?
Da das Hintergrund war, kann ich das jetzt nicht wörtlich zitieren, deshalb sage ich eben herabwürdigend.
Sinngemäß?
Ha?
Sinngemäß?
Ja, dass man den Verstand verloren hat. So, also nicht in der Art und Weise, wirklich nicht, aber das war schon an der Grenze auch so, dass mal was gesagt worden ist. Mhm. Da wird dann auch der Regierungssprecher halt mal entsprechend, sagt man dem das, dass das dann auch weitergetragen wird, aber nie öffentlich, immer nur im Hintergrund. Öffentlich war es in der Regel in Ordnung und wenn man so auf die Art und Weise beschimpft wird, natürlich könnte man sagen, wenn Trump einen so beschimpft, ist ja schon fast ein Ritterschlag, ja, dass man eben so als gefährlich, als Gegner, als Journalist wahrgenommen wird, macht man seinen Job ja offensichtlich gut. Nur was bei ihm dann eben auch dahinter steckt, ist ja, dass er sofort mit der Lizenzentziehung droht. Das heißt, er hat ja auch die Macht und er hat seine Macht gegenüber den amerikanischen Medien ja auch schon oft genug spielen lassen und legt sie damit dann tatsächlich an die Leine.
Das stimmt, Emma. Meine Frage in dem Zusammenhang wäre, könnte er das denn tatsächlich? Also drohen ist ja die eine Sache, aber bräuchte es da umgekehrt dann auch einfach mutigen Journalismus und sagen, pass auf, das kannst du mir gerne androhen, aber das lassen wir uns schlicht und ergreifend nicht gefallen. Weil manches, was da in den letzten Wochen und Monaten in Amerika passiert ist, ist ja weniger Zensur von Seiten der Trump-Administration, sondern eigentlich in Wahrheit Selbstzensur in vorauseilendem Gehorsam. Finde ich genauso schwierig.
Ja, das ist so. Also es gibt natürlich geltendes Recht und Regeln, die erlauben es dem Präsident eben nicht einfach mal so die Lizenz zu entziehen. Dafür ist die Federal Communications Commission verantwortlich. Da hat Donald Trump eben momentan, ich sag mal, Helfer installiert. Allen voran den Vorsitzenden Brandon Carr, der das vorantreiben könnte. Aber ABC ist ein großer Konzern. Dem kann man die Lizenz nicht entziehen, sondern nur einzelnen Fernsehstationen. Mhm. Das ginge. Aber der Prozess, der dafür vorgesehen ist, dauert vielleicht sogar Jahre. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Also es ist nicht so einfach. Aber wenn dann eben das behauptet wird, wenn dann die Federal Communications Commission ein Verfahren einleitet, dann ist das für kommerzielle Konzerne natürlich ein großer Nachteil. Und deswegen handeln einige im vorauseilenden Gehorsam, fangen an, Reporter zurückzupfeifen, verbieten bestimmte Art von Kommentaren. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die deshalb gekündigt haben, die deshalb rausgeworfen worden sind. Und wir haben ja immer wieder solche Fälle, in denen tatsächlich auch Donald Trump über seine Verbündeten versucht, durch Geld, durch den Aufkauf von Medien Macht zu gewinnen. Paradebeispiel Keith Ellison, das ist der Chef von Oracle, einem riesigen Unternehmen, der reichste Mann oder einer der reichsten Männer der Welt. Der hat jetzt über eine andere Firma aufgekauft, CBS, den amerikanischen Fernsehsender, und hat dort eine neue Chefredakteurin installiert, die jetzt den Auftrag hat, eben eine andere Art von Berichterstattung voranzutreiben. Aus der Sicht von Ellison und Donald Trump eine unabhängigere, eine fairere Berichterstattung. Mhm. Aber wir sehen jetzt schon, dass dadurch eher der Sender nach rechts rückt. Also der große Sender, aus dem einmal Walter Cronkite hervorgegangen ist beispielsweise, der wird momentan in die Richtung von Fox News und Newsmax weiterentwickelt.
Dinge passieren, Elmar. In diesem Sinne, danke dir sehr. Wir hören uns mit Sicherheit in den nächsten Tagen. Alles Gute dir.
Dankeschön.
Herr Weber, wie beunruhigend ist das? Ich meine, man muss ja sagen, wenn Trump im Grunde, und daraus resultiert ja vielleicht diese Wut, im Grunde so etwas wie auch einen Doppelstandard anspricht. Ja? Also du musst dich ständig belehren lassen, was gibst du dem die Bühne, was machst du da eigentlich? Auch wir zeigen dann ständig mit dem Finger nach Amerika, machen aber selber genauso Geschäfte mit den Saudis. Also es steht uns wirklich nicht an, da mit dem Finger auf diese Leute zu zeigen. Trotzdem tun wir es. Und daraus speist sich auch die Wut dieser ganzen Bewegung. Aber die Art und Weise, wie du dann auf eine kritische Frage reagierst, ist ja nochmal etwas anderes. Also das Verständnis von Pressefreiheit, das dahinter steckt. Wie gefährlich ist das?
Das ist gefährlich und vielleicht das noch Schlimmere ist, wir diskutieren ja dann bei Trump immer die Einzelfälle, so wie wir es jetzt auch im Einstieg in die Sendung hatten. Aber das ist ja System. Seit Jahren setzt er ja auch der gesamte Medienapparat im Hintergrund, versucht ja täglich die Provokation des Tages zu produzieren. Warum? Weil wir heute in einer Medienwelt leben, auch in Social Media Welt leben, die natürlich die Provokation bevorzugt und teilt und vervielfältigt.
Aufmerksamkeitsökonomie.
Und die Mitte, das normale Argument findet kaum mehr statt, findet kaum Resonanz. Die Provokation findet Resonanz. Und das ist die Perfektion des Trump-Systems, das er seit Jahren praktiziert. Und dazu kommt noch eine weitere Verschiebung, dass es nicht nur um die Wahrnehmung geht, also wer hat einfach beim Newsfeed den obersten Platz, sondern es geht auch um die Frage, wer definiert, was wahr ist. Also es wird ja wir haben ja diskutiert, was die amerikanischen Behörden selbst analysieren. Und Trump schafft für seine Anhängerschaft seine Realität, die Fox News-Realität. Das kommt noch dazu. Ich möchte aber eine doch positive Entwicklung noch aufgreifen, weil wir, der Einstieg war ja mit den Epstein-Akten. Und ich fand jetzt schon beachtlich, dass in Amerika Abgeordnete der Republikaner aufstehen und sagen, nee, wir wollen die jetzt wissen. Wir wollen das jetzt wissen. Trump hat alles versucht, das zu verhindern. Vielleicht ist das auch der erste Knackpunkt jetzt, dass in Amerika, dass sich schon Leute auftun und auch zeigen, dass das System nach wie vor stabil ist. Wir haben ja ein bisschen die Sorge gehabt, der Alleinherrscher Trump, der alles dominiert, der die Demokratie abwickelt, jetzt treten erstmals mutige Republikaner auf und sagen, stopp jetzt mal. Hier geht es um ein schlimmes Verbrechen, um Jugendliche, um junge Mädchen, die vielleicht missbraucht worden sind. Und da wollen wir volle Transparenz. Also insofern zeigt sich vielleicht, Gott sei Dank, ein Stück weit moralischer Kern bei der Republikanischen Partei, die sagt, das lassen wir selbst Trump nicht durchgehen. Insofern hoffentlich ein gutes Signal. Ja.
Wenn Sie das alles so sehen, Weber, ist das der Grund, warum Sie sagen, Europa steht in dieser Welt mittlerweile ziemlich alleine da? Und der zweite Teil, das ist der, der mich so aufgescheucht hat, die Hütte brennt. Das klang so wie, es brennt lichterloh. In welchem Zustand ist denn die europäische Wirtschaft tatsächlich?
In einer sehr, sehr angespannten und schwierigen. Wir Deutschen haben sicher noch mal die größten Probleme. Andere Länder haben stabilere Wachstumsraten. Aber in Summe wacht derzeit Europa aus einem 35-jährigen Wohlfühlsituation auf. Nach der Wende ging es uns stetig besser. Das Wachstum war, da haben wir Europa zusammengeführt. Und jetzt haben wir weder das russische Gas, wir haben weder die amerikanischen Schutzschirme beim Militär und die Absatzmärkte in Asien, vor allem China, brechen weg. Das heißt, die Realitäten der letzten Jahrzehnte lösen sich gerade in Luft auf. Und das ist die Realität, die uns eben in diese kalte Welt jetzt führt, in der wir uns befinden.
Was machen wir denn da?
Ja, also zunächst mal an uns selbst glauben. Also ich finde, wir sollten trotzdem
Aufgaben... Er glaubt am Sonntag in der Kirche.
Also Joschka Fischer, Zitat Ende. Wir werden die Aufgaben nicht lösen, indem wir nur pessimistisch rumlaufen. Ich bin schon jemand, der sagt, wir brauchen Optimismus. Dieser Kontinent ist trotz aller Herausforderungen heute der größte Wirtschaftsraum Binnenmarkt der Welt. Das sind immer die Grundsubstanz. Und wenn wir an uns selbst glauben, die richtigen Weichen stellen, dann schaffen wir das auch.
Ich frage das deswegen, weil der Vizekanzler, ne, Lars Klingbeil, ist ja gerade in China unterwegs. Davor, erinnern wir uns, gab es einen geplanten Besuch des deutschen Außenministers. Der kam nicht zustande. Herr Kohl sollte an Bord dieser Maschine sein. Wie hat man Ihnen denn das erklärt? Sie sollten da mit, weil Sie ein wichtiger Player auf dem zumindest deutschen Markt der seltenen Erden sind. Wie ist denn das abgelaufen? Können Sie das mal beschreiben?
Ja, im Prinzip habe ich das aus der Presse erfahren, dass es abgesagt wurde. Aber auch relativ schnell gab es eine E-Mail dazu, dass die Reise nicht stattfindet. Und ich wurde sehr schnell zu einem Folgegespräch ins Auswärtige Amt eingeladen.
Und die Begründung war, ich meine, das ist sehr schräg, ne? Sehr wichtig. Also wenn wir sagen, wir brauchen Partner in der Welt, wir sind so abhängig von seltenen Erden. Und dann hat plötzlich keiner Zeit, um den deutschen Außenminister zu empfangen und Leute wie Sie, eine wichtige Wirtschaftsdelegation, eine deutsche zu empfangen. Was heißt denn das für uns?
Ich denke, wir haben sehr genau erlebt, dass die chinesische Außenpolitik ein wenig ruppiger geworden ist uns Europäern gegenüber. Das ist eigentlich das
Merken
Signal.
Sie das auch im Alltag, im Geschäft?
Absolut, absolut.
Woran merken Sie das?
Es wird immer schwieriger, logischerweise die seltenen Erden oder sonstige Metalle nach Europa zu importieren. Die Auflagen werden immer strenger und immer schwieriger.
Können Sie das mal genau beschreiben? Wo werden die strenger? Warum? Mit welcher Begründung? Was müssen Sie nachweisen?
Also für unsere Kunden müssen wir nachweisen im Prinzip den Civil Use. Also wenn wir einen Rohstoff bestellen, wo wird er letztendlich verbaut? In welchen Bauteilen? Was ist nachher das Endprodukt? Landet das in einem Auto? Landet das in einem Kampfflugzeug? Wo landet das nachher? Und das muss dokumentiert werden, teilweise mit Fotos. Also das ist schon sehr genau, was die Behörden dort wissen wollen. Und dann kann man eine Lizenz erhalten oder auch nicht. Und für diese Lizenz lässt sich die Zollbehörde 45 Tage Zeit. Und dann wissen sie eben noch nicht, ob sie es bekommen oder nicht. Also dann stellen sie fest, nach 45 Tagen, sie müssen vielleicht irgendwas nachbessern. Man schaut sehr genau, auch welche Mengen braucht das Unternehmen. Nicht, dass man plötzlich mehr Mengen braucht als letztes Jahr. Das wird alles sehr genau.
Das halten die alles nach?
Das wird vorbereitet. Ja, davon gehe ich aus.
Und melden die auch Firmengeheimnisse aus Ihnen raus, um die Lizenz zu erteilen?
Soweit könnte man das auch sehen, ja. Es gibt auch Unternehmen, Kunden von uns, die sagen, da machen wir nicht mit, dieses Spiel, das ist uns auch zu gefährlich. Und da ziehen wir uns dann zurück.
Also das heißt, da wird dann gesagt, okay, du kriegst deine seltenen Erden, aber im Gegenzug wollen wir das?
Genau.
Beispiel?
Beispiel ist zum Beispiel, was wird aus Germanium? Also Germanium ist jetzt kein seltenes Erdmetall, aber ein Technologiemetall.
Was macht man damit?
Das ist für Nachtsichtgeräte zum Beispiel gedacht. Also alles, was, wenn Sie etwas im Dunkeln sehen wollen, dann brauchen Sie Germanium als Germaniumlinse. Ich habe so eine dabei.
So eine Linse?
Genau. Das ist so das Corpus Delicti, worauf die Welt gerade sehr scharf ist.
Germanium.
Genau. Das sind etwa 160 Tonnen Wertjahresproduktion, die Sie hier haben bei diesem Element. Und wenn Sie nachts irgendetwas sehen wollen, Drohnen, die nachts fliegen wollen, brauchen Sie die
Verteidigung ist das Thema, ja? Verteidigung.
Verteidigung ist das Thema. Und das ist das, was China ausschließen möchte, aus meinen Erfahrungen heraus. Dass die Rüstungsindustrie von dem Rohstofffluss abgeschnitten ist.
So, bevor uns gleich Herr Baumal erklärt. Solche Geräte, ja?
Korrekt, da ist was drin.
Okay. Wie das läuft und wo diese Metalle überall drin sind und warum wir tatsächlich in den 70er Jahren, sagen Sie, erleben würden, wenn wir das alles plötzlich auf Null runterschrauben würden. Ich kann noch mal Eva Quadbeck fragen. Frau Quadbeck, Sie waren doch mit Scholz in China, ne?
Genau, vergangenes Jahr. Mhm.
Und Sie waren oft schon auf solchen Regierungsreisen mit dabei. Wie haben Sie diesen atmosphärischen Wandel erlebt? Was ist das plötzlich für eine Atmosphäre in China?
Ich hatte das Gefühl, um es mal so ganz grob zu sagen, dass sich das Verhältnis umgekehrt hat von Schwellenland und Industrieland. Also wenn Deutschland früher dort auftreten konnte und Industrie hinbringen und die Entwicklung in China auch vorantreiben, indem die deutsche Industrie dort eben ihre Geschäfte gemacht hat. Wir hatten dort den Absatzmarkt. China war das Schwellenland, gilt ja offiziell immer noch als Schwellenland. So, und das drehte sich vom Verhältnis um, auch von der Art und Weise, wie mit dem Kanzler kommuniziert worden ist. Es gab eben auch keine gemeinsame Pressekonferenz mehr mit Xi. Und dann gab es nur eine Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten Li. Und auch bei der durften keine Fragen gestellt werden, sondern es wurde nur gesprochen.
Das heißt, ein deutscher Kanzler hat heute nicht mehr zwangsläufig Zugang zu jemandem wie Xi?
Also er war bei Xi, das schon, aber eben nicht. Also, und Sie haben auch ein Statement gemacht, aber es dürfen keine Fragen mehr gestellt werden, weil nämlich genau das passieren kann, was Trump ja beklagt, könnte Majestätsbeleidigung sein, eben autoritäre Staatsstruktur. Und was auch interessant war, Deutschland hat nicht viel rausgeholt bei diesem Besuch. Am Ende ist ein Abkommen unterzeichnet worden, wie viele Äpfel Deutschland nach China exportieren darf. Und es ging auch noch um Rindfleisch. Und im Gegenzug haben die Chinesen dann gesagt, ja, aber dafür wollen wir Zugang bei Hightech zu euren Märkten haben.
Im Ernst, also die wollen Zugang zu Hightech?
Und wir dürfen Äpfel verkaufen. Wow. Und das, da konnte man dann eben sehen, wie sich auch von der Art, wie Deutschland angesprochen wird, wie Deutschland angesehen wird, das Verhältnis verändert hat. Und deshalb haben mich jetzt die Absagen der Besuche von Kanzler und Außenminister überhaupt nicht überrascht. Zumal Union und Grüne zu den Parteien gehören, die tendenziell eine kritischere Haltung gegenüber China haben. Mhm. Und die Sozialdemokraten haben schon immer stärker auch zur KP das Verhältnis gepflegt. Deshalb konnte Klingbeil jetzt auch reisen. Ja. Und Deutschland hat ja in der China-Strategie gesagt, dass China Partner, Wettbewerber und systemischer Rivale ist. Das waren damals die Grünen, die dieses Wort systemischer Rivale reingebracht haben, um das ganz deutlich zu machen. Und das ist ja auch richtig so, aber es gefällt den Chinesen natürlich nicht, weil sie sich dadurch auch angegriffen fühlen. Und sie haben überhaupt, während früher man Menschenrechte ansprechen konnte, zumindest sagen konnte, ja, ihr habt da noch einen Weg zu gehen, das wollen die einfach nicht mehr hören. Das verbitten die sich inzwischen auch.
Das, was bei Merkel noch gang und gäbe war, geht jetzt nicht mehr.
Genau, und Merkel hat es schon auf diplomatische Art und Weise
gemacht.
Aber sie hat es gemacht. Genau, und das geht quasi nicht mehr.
Wobei Angela Merkel natürlich in der Phase bereits gesehen worden ist als die Chefin Europas, wenn ich es mal so formulieren darf. Sie war ja nicht nur deutsche Kanzlerin, sie war mit ihrer Autorität über die lange Regierungszeit gesehen als jemand, der Brüssel mit Jean-Claude Juncker die Sachen dealen kann und die Sachen entscheiden kann. Das heißt, die Türen öffnet erst Europa. Und ich muss schon sagen,
Sie gemeinsam mit Ursula von der Leyen quasi Chef von Europa. Wie erleben Sie das denn, diesen Stimmungswechsel da?
Ja, so wie es beschrieben worden ist,
Sie erleben
diesem,
das auch.
Mit diesem Selbstbewusstsein.
Von der Leyen hat ja jetzt auch keinen guten Ruf in China, weil sie eben dieses De-Risking-Strategie gemacht hat.
Sie hat das formuliert für die gesamte Europäische Union mit Unterstützung. Und wir haben ja die letzten Jahre als Europäer immer wieder versucht zu argumentieren, bitte, wir müssen die Naivität ablegen. Ich erinnere mich, heute vor einem Jahr haben wir die Autozölle diskutiert, ob wir E-Autos aus China einen Zoll auferlegen sollten.
Richtig.
Da hat Scholz damals protestiert, kommt gar nicht in Frage. Auch in meiner Partei gab es da kritische Punkte. Ich habe das gemeinsam mit Ursula von der Leyen, wir haben das in Brüssel durchgesetzt, weil wir unsere Naivität ablegen müssen. Die Chinesen gehen strategisch vor, um Märkte zu übernehmen, wollen Elektroautomärkte übernehmen mit Dumping. Und das darf Europa nicht dulden. Also Naivität ablegen ist der erste Punkt. Und ich muss auch dazu sagen, wir müssen uns bewusst machen, die nächsten Eskalationsstufen stehen bevor. China hat bereits angedeutet, der Präsident hat bereits angedeutet, dass er die Taiwan-Frage in den nächsten Jahren klären will. Das heißt, ein ähnliches Szenario, wie wir es mit Russland und der Ukraine haben, dass Russland die Ukraine heimholen will ins Russische Reich, ist die gleiche Logik in China mit Taiwan, ein demokratisches Land ins kommunistische Mutterland zurückzuholen. Und spätestens dann wird es ganz, ganz ungemütlich bei den Fragen Versorgungssicherheit, Märkte. So. Spätestens dann wird es ganz ungemütlich. Auf die Lage müssen wir uns vorbereiten, als Europäer gemeinsam.
Wobei bei Taiwan zur Wahrheit dazu gehört, dass Taiwan einen ganz anderen Status hat als die Ukraine. Die Ukraine war von der ganzen Welt als Nationalstaat anerkannt. Und Taiwan, da sagt auch Deutschland, one China. Ne?
Ja. Das ist richtig.
Herr Bau hat die ganze Zeit hoffentlich interessiert zugehört. Das fand ich so interessant in der Vorbereitung. Sie sind einer von ganz wenigen Geowissenschaftlern. Und Sie sagen, wenn man sich mal anschaut, welche Bedeutung das eigentlich hat, das ganze Thema seltene Erden, wo gibt's die, wie baut man die ab, wie macht man es auch mal vielleicht ökologisch verträglicher und so weiter, dann sind wir, was die wissenschaftliche Seite angeht, praktisch blank. Also es interessiert sich keine Sau dafür. Wie kann das sein?
Ja, also ich glaube, es ist ein bisschen überspitzt formuliert,
dass sich wirklich niemand
dafür interessiert.
Aber wenige.
Aber was natürlich, ich meine, auch die Diskussion bisher hat ja gezeigt, wir diskutieren darüber, wie Herr Kroll in Zukunft in der Lage sein wird, eine Versorgung mit kritischen Rohstoffen sicherzustellen. Mhm. Aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, die kritischen Rohstoffe in Ländern zu finden und zu fördern, die mit uns Handel treiben wollen. Wenn die Chinesen das nicht wollen und die Machtverhältnisse zwischen China und Europa haben sich eindeutig umgekehrt. Wir hatten vor 10, 15 Jahren ja noch fast einen kolonialistischen Ansatz. Wir sind da die hochgebildeten, Hightech-produzierenden Europäer. Wir gehen nach China und die armen Chinesen können uns die Rohstoffe liefern.
Also sind bereit, heißt das ja übersetzt, auch ihre Umwelt auszubeuten, sehr viel Umweltschweinerei da auch zu machen.
Und die Bereitschaft ist eben nicht mehr da. Die Bevölkerung in China, die nimmt natürlich auch wahr, dass sie mit Smogproblemen zu kämpfen haben. Mhm. Durch Radioaktivität sind erhöhte Krebsraten festzustellen. Mhm. Die chinesische Bevölkerung darf man sich ja auch nicht vorstellen als Leute, die zu allem Ja und Amen sagen.
Ja, gibt ein paar Bilder davon. Vielleicht können wir uns das einmal kurz anschauen, wo klar wird, was Umweltschäden in dem Zusammenhang sind. Einmal ganz kurz rein für die weitere Diskussion.
Diese saubere Technologie hat ein schmutziges Geheimnis. Dies ist das Nebenprodukt der Verarbeitung von seltenen Erden. Ein riesiger, giftiger und radioaktiver Teich, der sich kilometerweit unter freiem Himmel erstreckt. Aber noch schlimmer ist, dass es in den Boden darunter sickert und das Wasser für die Dorfbewohner vergiftet, die in der Nähe leben.
35-40% der Einwohner haben Krebs. Als sie herausfanden, woher die Verschmutzung kommt, hat die Regierung alle Dorfbewohner umgesiedelt. Ihnen wurde verboten, das Land zu bewirtschaften.
So, Solche Berichte gibt es nur ganz, ganz selten. Ne? Muss man lange suchen, bis man sowas überhaupt findet. Gibt irre Geschichten von Schafen, die dann plötzlich schwarze Zähne kriegen, wo dann ein Zahn deutlich länger ist als der andere und so weiter. Hat das was mit der Radioaktivität zu tun? Die das kann mit zwangsläufig, so habe ich das verstanden. Können Sie das mal physikalisch erklären? Beim Abbau von seltenen Erden entsteht. Warum ist das so?
Also die seltenen Erden sind ja eine Gruppe von Elementen. Und das sind 15 Elemente. Dann kommt das Yttrium noch dazu, dann kommt Scandium noch dazu, dann sind wir bei 17. Historisch wurde ursprünglich sogar mal Thorium dazu gerechnet. So, und da sehen wir schon, das Thorium und die seltenen Erden hat was miteinander zu tun.
Thorium ist strahlend.
Thorium hat eben relativ viel radioaktive Isotopen, die Radioaktivität freisetzen, wenn sie zerfallen. Die Minerale, in denen die seltenen Erden drin sitzen, also die praktisch das seltene Erderz ausmachen, die haben auch erhöhte Thoriumgehalte. Das heißt, automatisch in dem Moment, wo wir dieses Erz fördern,
haben wir auch die Radioaktivität.
Nicht nur alle seltenen Erden, sondern eben auch das Thorium.
Okay.
Und dadurch entsteht eben eine erhöhte Radioaktivität in der Umgebung. Wir dürfen nicht vergessen, die Bilder, die kommen im Prinzip alle aus der größten seltenen Erdlagerstätte der Welt. Das ist Bayan Obo.
In der Mongolei.
In der Mongolei. Das ist ein ganz altes Bergbaugebiet. Das heißt, was wir da natürlich sehen, sind zum einen die aktuellen Folgen des seltenen Erdabbaus und der seltenen Erdaufbereitung. Aber natürlich auch der Summeneffekt von 50, 60 Jahren Bergbau. Ursprünglich war Bayan Obo eine Eisenerzmine. Obendrauf, über dem Eisenerz, lag eine Schicht, die reich an seltenen Erden war. Die sind, lapidar gesagt, mit einem Bulldozer zur Seite geschoben worden, auf Halden. Und da sitzen jetzt die seltenen Erden. Ansonsten ist über Jahrzehnte ist das Eisenerz abgebaut und verkauft worden. Da haben
das
heißt, Geld
das war quasi ein Nebeneffekt.
Die seltenen Erden sind ein Nebeneffekt. 1993 hat der damalige Parteisekretär der Kommunistischen Partei Chinas, Deng Xiaoping, hat einen wirklich unglaublich weitsichtigen Satz gesagt. Er hat gesagt, der Nahe Osten hat Öl, China hat seltene Erden. Anfang der 90er Jahre hat in Europa niemand über seltene Erden gesprochen. Ich selbst beschäftige mich in der Forschung mit seltenen Erden seit 1989. Es gab eine kleine Clique in der Geochemie, die hat seltene Erden benutzt als Indikator für bestimmte Prozesse, für bestimmte Bedingungen, bestimmten Sauerstoffgehalt, Temperatur und solche Sachen. Aber es gab überhaupt keine großartigen Anwendungen.
Okay.
Und das änderte sich dann im Laufe der 90er Jahre. Und das augenfälligste Beispiel, was die kritischen Rohstoffe angeht, war dann im Prinzip, als die Handys auf den Markt kamen und eine richtig große Verbreitung bekommen haben, da gab es plötzlich eine unglaubliche Nachfrage nach Tantal. Das führte so weit, dass bestimmte Firmen, die diese Bauteile produziert haben in den USA, australische Tantalminen übernommen haben, nur um die Tantalversorgung sicherzustellen. Tantal gehört nun nicht zu den seltenen Erden, ist aber auch ein kritischer Rohstoff, wo wir auch heute noch Probleme mit haben. Das heißt, es war eigentlich in dem Moment, wo die moderne Kommunikationstechnik auf den Markt kam, da fing sich an, ein Bewusstsein zu entwickeln bei uns, dass wir Probleme bekommen könnten. Dann hat es aber trotzdem noch mal 10 Jahre gedauert, bis kurz vor der Finanzkrise die Preise für diese kritischen Rohstoffe anfingen zu explodieren, wie die gesamten Rohstoffpreise plötzlich durch die Decke gingen. Und dann war das Thema plötzlich aktuell. Und dann sind natürlich auch in Europa, in Nordamerika, in Australien, sehr viele Leute sowohl in der Forschung, also im akademischen Bereich, als auch in der Industrie auf diesen Zug aufgesprungen, weil ja plötzlich war klar, da ist ein Interesse da. Die Firmen könnten damit Geld verdienen, die Wissenschaftler haben damit Forschungsprojekte finanziert bekommen. Dann kam die Finanzkrise und erstmal sackte alles wieder in sich zusammen. Hat sich aber relativ schnell erholt und dann ging der Bedarf wieder hoch. Dann kam Covid und das Ganze brach wieder ein. Das heißt, wir haben immer so eine Bewegung.
Und
der generelle Trend,
der
ist immer nach oben. Weil diese gesamten Hightech-Anwendungen eben immer dazu führen, dass wir diese neuen Metalle brauchen. Also meinen Studenten sage ich zum Beispiel immer, erneuerbare Energie braucht nicht erneuerbare Metalle. Und das bedeutet auch, wir brauchen Bergbau. Wir brauchen eine Rohstoffindustrie. Wir brauchen auch an den Universitäten, wir brauchen Ausbildung. Wir brauchen überhaupt Studenten, die sich für das Thema interessieren. Das ist ein großes Problem in Deutschland und in ganz Europa.
Das ist das, was ich vorhin meinte, wenn ich sagte, so lapidar braucht sozusagen Leute, aber es gibt das Interesse nicht. Können Sie einmal, vielleicht nicht super ausführlich, aber mal kurz erklären, wo brauchen wir das Zeug, wofür brauchen wir das Zeug? An welcher Stelle ist das so wichtig? Den 5-Euro-Schein habe ich
von Ihnen. Den 5-Euro-Schein haben Sie schon genannt.
Da brauchen wir was, um es fälschungssicher zu machen?
Das Europium.
Okay.
Also die seltenen Erden haben ja sehr, sehr malerische Namen. Ja, also Promethium, Praseodymium, Europium, Dysprosium, Ytterbium. Also ganz wunderbare Namen. Aber als Gruppe verhalten sich die seltenen Erden extrem ähnlich zueinander. Das heißt, wenn Sie irgendwo hingehen, in irgendein natürliches Material, da sind immer seltene Erden drin. In manchen Materialien mehr, in anderen weniger. Und wenn Sie ein seltenes Erdelement finden, dann sind die anderen auch alle da.
Okay.
Weil die einander so ähnlich sind. Was dann später bei der Separierung extreme Probleme bereitet. Deswegen muss man relativ teure, energieintensive, mit nicht so netten Chemikalien behaftete Aufbereitung machen, um die zu separieren.
Aber weil Sie sagten, unsere ganze Energiewende in den großen Windturbinen, ich habe das vorhin zitiert, 200 bis 600 Kilo.
Nö, deutlich mehr. Also so eine große Offshore-Anlage, so eine Windturbine, die kann ohne weiteres mal 600 bis 800 Kilogramm Neodym und 300 Kilogramm Dysprosium haben.
Wofür braucht man das?
Für die im Prinzip für die Getriebe und die Elektromotoren. Also jeder Elektromotor hat zum Beispiel Permanentmagnete. Mhm. Und diese Permanentmagnete sind auf Basis von Neodym. Wir hatten in Deutschland mal eine sehr aktive Industrie, die diese Magnete hergestellt hat. Die ist mittlerweile, ist diese Produktion nahezu komplett nach China verlagert, weil die eben keine Versorgungssicherheit mehr hatten. Aber wir haben eben auch noch viele andere Anwendungen. Lanthan zum Beispiel wird verwendet in Raffinerien. Ja, es gibt sogenannte Katalysatoren, die werden temperaturbeständiger und die verringern die Kosten in einer Raffinerie bei der Diesel- und bei der Benzinproduktion, wenn da Lanthan drin ist. Und 30% des Lanthans, was die Bundesrepublik einführt, geht nur in diese Anwendung.
Wahnsinn.
Eine andere Anwendung, die einige von Ihnen wahrscheinlich kennen, ist, wenn Sie eine MRT-Untersuchung bekommen, dann bekommen Sie ein Kontrastmittel gespritzt. Dieses Kontrastmittel ist auf Basis des seltenen Erdelements Gadolinium.
Und wenn ich mein Telefon zur Hand nehme, wie viele verschiedene seltene Erden sind da drin?
Da sind gar nicht mehr so viele drin wie früher.
Okay.
Weil was natürlich die Industrie versucht, ist wohl immer möglich ist, zu substituieren. Ja, also die teuren kritischen Rohstoffe zu reduzieren und durch andere preiswertere und versorgungssichere Stoffe zu ersetzen.
Okay.
Und in einem Handy oder Smartphone sind gar nicht mehr so viele seltene Erden drin. Aber zum Beispiel, Sie brauchen für jeden Elektromotor, wie gesagt, Neodym.
E-Mobilität.
E-Mobilität ist das große Thema. Sie haben nicht nur die elektrischen Antriebe. In Ihrem Scheibenwischermotor haben Sie seltene Erden. In Ihrem automatischen Fensterheber, da ist ein Elektromotor drin. Ihr Sitz, Ihr Fahrersitz, den Sie automatisch nach vorne und hinten, da ist ein Elektromotor drin. Da sind alles Magneten drin, die mit seltenen Erden
produziert
werden.
Überall, wo Pumpen in irgendeiner Form zum Einsatz kommen, ja?
Ja.
Alles. Wir haben ja überall Pumpen, von der Wärmepumpe bis hin zu ganz anderen Anwendungen.
Das heißt, wir haben tatsächlich eine Situation, wo wir mittlerweile so viel Hightech-Anwendungen haben, dass wenn wir diese kritischen Rohstoffe nicht zur Verfügung hätten, auf diese Anwendungen verzichten müssen. Und dann sind wir wieder in den 70er Jahren.
Ja, klar, das ist irre. Es gibt eine spannende Karte, die mal zeigt, wo das vorkommt. Ich habe gelernt in der Vorbereitung, seltene Erden heißen offensichtlich nicht seltene Erden, weil sie so selten sind, sondern eher, weil so selten jemand bereit ist, die Umweltschwallerei.
Der Name ist ein komplettes Missverständnis.
In Kauf zu nehmen.
Die seltenen Erden sind weder selten, noch sind es Erden. Also das ist die reine Historie. Also man hat früher gedacht, die sind selten, aber das sind die gar nicht. Also seltene Erden gibt es überall. Und die durchschnittliche Konzentration in der Erdkruste ist für seltene Erden ist höher als fürs Blei zum Beispiel. Erden sind
also
auch
Blei
nicht
seltener als.
Also Erden ist, man hat früher Oxide als Erden bezeichnet. Und da kommt der Name her.
Okay.
Aber wie gesagt, weder Erden noch selten.
Okay.
Das große Problem bei den seltenen Erden ist auch nicht, dass wir nirgendwo Lagerstätten hätten. Das Problem ist aber, dass die Lagerstätten sehr, sehr unterschiedlich voneinander sind, weil die Minerale, in denen die seltenen Erden sitzen, sind nicht immer dieselben. Und wenn Sie jetzt dieses Erz fördern, dann müssen Sie letztlich ja die seltenen Erden aus diesen Mineralen rausholen. Das heißt, der Prozess, den Sie da anwenden, das ist kein Prozess von der Stange, sondern der ist zugeschnitten auf jede Lagerstätte, auf jedes Erz. Und das macht die Sache kleinmaßstäblich und damit sehr teuer.
Richtig.
Das ist ein Problem. Lagerstätten haben wir auch im Umkreis von Europa. Ja, wir haben in Norwegen Lagerstätten, wir haben in Schweden Lagerstätten.
Ja, Sie gerade sagten, das Eisenerz abgebaut, denke ich an Kiruna, ja, Nordschweden, wo ein großer Teil des Eisenerzes ja für die europäische Automobilindustrie herkommt.
Gibt es seltene Erden. In Norwegen gibt es Lagerstätten. Gut, Grönland ist nun über den Kontakt Dänemark und da wissen wir ja alle, schließt sich der Kreis mit Trump. Es ist ja klar, weshalb er interessiert ist an Grönland. Trump
gebraucht dafür. Ja. Bitte?
Da haben wir wieder Trump gebraucht dafür, dass er uns an Grönland erinnert. Ich habe den grönländischen Premierminister vor 4 Wochen getroffen in Straßburg. Der kommt nach Europa, eben wegen den Beziehungen über Dänemark und bietet uns das an. Aber ganz ehrlich gesagt, Europa hat sich die letzten Jahre um Grönland überhaupt nicht gekümmert, obwohl dort die Perspektiven liegen, partnerschaftlich zu arbeiten und voranzukommen. Insofern war das schon ein Eye-Opener und schon die Augen auch geöffnet, sich auf die Themen jetzt zu konzentrieren. Und die erste wichtige Aufgabe ist, das muss man schon klar sagen, wir werden uns als Europäer auch ein Stück weit die Hände schmutzig machen müssen. Wir werden schon auch unsere eigene Ressourcen selbst heben müssen. Mit unseren Standards, bitte nicht falsch verstehen. Keiner wird akzeptieren, dass wir chinesische Standards haben. Aber wir müssen mit europäischen Umweltstandards unsere eigene Verantwortung übernehmen. Das ist der erste Schritt. Und das Zweite, was ich da in der Diskussion wahrnehme, ist, wir müssen uns unbedingt auch um Kreislaufwirtschaft kümmern. Weil Lithium, wenn die in der Batterie drinnen ist und wir dann viele Autos rumfahren haben, dann ist das Recyceln, das heißt, nicht über Elektroschrott verkaufen oder schicken wir das nach Afrika, sondern dieses Material ist hochwertvolles Material, das wir unbedingt in Europa halten müssen. Das sind 2 Schwerpunkte einer europäischen Strategie, die wir jetzt schon angehen.
Herr Bauer,
da muss man natürlich 2 Sachen beachten. Das eine ist, wir reden ja über diese Hochtechnologiemetalle. Die sind nicht im Kreislauf drin. Das heißt, wir haben noch gar nicht genug von diesem Material in einem Kreislauf, dass wir was zum Recyceln hätten. Wenn zum Beispiel Ihr Lithium-Beispiel mit den Batterien, wenn eine Nachnutzung von alten Autobatterien zum Beispiel zur Stromspeicherung in Haushalten eingesetzt werden kann, dann schiebt das die Zeitraum, bis zu dem Batterien zum Recyceln zur Verfügung stehen, ja nochmal 5 bis 10 Jahre hinaus. Das heißt, wir müssen in dem Kreislauf erstmal überhaupt genug drin haben.
Das ist wahr.
Und das ist in diesen ganzen kritischen Rohstoffen eben genau nicht der Fall. Das heißt, da hilft uns in den nächsten 10, 20 Jahren das Recycling überhaupt nicht weiter. Natürlich müssen wir das entwickeln, vollkommen recht.
Ist schon klar.
Aber es ist noch gar nicht genug da. Das heißt, wir sind da auf die Primärrohstoffe angewiesen und wir müssen uns um die Primärrohstoffe kümmern.
Da hilft ein Blick auf eine Deutschlandkarte. Gibt es in Deutschland seltene Erden? Ich sage jetzt ab sofort nur noch sogenannte seltene Erden, weil ja an diesem Begriff offensichtlich alles gelogen ist. Was gibt es denn in Storkwitz beispielsweise?
Naja, in Storkwitz gibt es ein Vorkommen, das ist für Deutschland auch ein relativ großes Vorkommen. Im internationalen Maßstab wird es die deutsche Industrie nicht weiterbringen. Man ist ja froh, wenn man selber überhaupt was hat. Aber da muss man natürlich sagen, es gibt unter Umständen auch ganz andere Sachen, die man nutzen kann, die sich aber in Europa und vor allem in Deutschland noch niemand anguckt. Also es ist mittlerweile bekannt, es gibt in Kohlen zum Beispiel durchaus relativ hohe seltene Erdvorkommen. Hat in Deutschland meines Wissens noch niemand untersucht. Im Phosphatdünger, den unsere Bauern ganz normal aufs Feld ausbringen, da ist viel an seltenen Erden und Uran. Richtig hohe Gehalte. Und bei der Produktion von diesen Phosphatdüngern fallen Abfallstoffe an, die dann auf Halde gelegt werden als Abfallhalde. Im Großraum von Danzig gibt es relativ viele, in Südspanien gibt es relativ viele. Die
also stellen überall, wo Landwirtschaft
ein Umweltproblem da.
Richtig.
Da sind seltene Erden drin, da ist auch Uran drin. Das heißt, selbst wenn wir in Deutschland keine Kernkraft entwickeln wollen und anwenden wollen, unsere Nachbarn werden das tun. Das heißt, es wird ein großer Bedarf nach Uran da sein.
Danke. Herr Weber, hört interessiert zu, das ist ein Arbeitsauftrag sozusagen, das im Grunde zu entwickeln. Herr Kroll, wenn man jetzt mal verstehen will, wie dieses Geschäft läuft, muss man, glaube ich, einmal einen kleinen Einspielfilm, ganz kurzer Film mal zeigen. Da sind Sie besucht worden bei sich in Berlin, Ihre Firma. Allein der Zugang zu diesen seltenen Erden, ja, zu ihrer heiligen Lagerstätte, spektakulär. Wir schauen uns das einmal kurz an.
Hinter dieser Sicherheitstür lagert das Lebenselixier der deutschen Industrie. Seltene Erden. Sie sind unersetzlich und werden immer wichtiger. Zwei Personen müssen zeitgleich den richtigen Code eingeben, damit sich diese Tür öffnen lässt. Seltene Erden stecken in vielen Hightech-Produkten.
Gut, ihr habt die 5 Paletten jetzt wo? Unten auf der Rampe.
Ich meine, das sieht so, also die Tür ist beeindruckend, gebe ich zu. Aber der Rest, das sieht so harmlos aus, wie so ein besserer Keller. Also im Sinne von, das ist gar nicht so groß, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Über welche Mengen reden wir da?
Also da ist eine relativ wertvolle Ware jetzt mittlerweile drin. Das, was Sie dort kurz gesehen haben, hat bestimmt gerade einen Wert von 50 Millionen. Deswegen ist
die paar Fässer, die da rumstehen.
Ja, deswegen haben wir nicht nur diese zwei Türen. Das Sicherheitskonzept ist noch ein wesentlich aufwendiger.
Ja, also ich verstehe, warum Sie das jetzt hier auch öffentlich
besser
sagen.
Besser als im Louvre. Das ist natürlich auch alles versichert, aber um so etwas zu versichern, müssen Sie heute hohe Standards natürlich einbauen. Und wir haben diese Fläche zweimal. Aber das größte Geheimnis ist, dass wir niemandem sagen, wo es ist. Das ist der beste Schutz. Aber im Louvre weiß ja jeder, wo der zu finden ist. Und es wird immer, jeden Tag wird die Ware mehr wert derzeit. Wir haben eine gigantische Preissprünge zurzeit am Markt, die wir erleben.
Wenn dann so eine Ankündigung kommt, wie die von Xi, der sagt, wir werden jetzt die Ausfuhr von seltenen Erden beschränken, um die Amerikaner da zu treffen, wo es richtig wehtut. In der Verteidigungsindustrie, in den Kampfjets, überall Munition, besondere Härtungen hinzukriegen und so weiter. Überall steckt das drin. Wie groß ist dann die Aufruhr in Ihrer Branche? Oder der Aufruhr?
Das grenzt an Panik. Also das ist schon so, weil die Produktion stillsteht. Und ich weiß natürlich von einigen Kunden, die Produktion nicht voll unter Volllast fahren können, weil die Rohstoffe fehlen. Das ist schon so. Das sehen wir ja auch, die Gefahr bei der Automobilindustrie, wenn die Chips fehlen. Mhm. Und auch in den Chips sind natürlich solche Rohstoffe drin, die dort auch im Lager liegen. Also die Aufregung ist groß. Und die Preissprünge sind gigantisch. Yttriumoxid, eines der preiswertesten seltenen Erdoxide, zum Zeitkick ist nicht ganz so selten, zu den seltenen Erden zuzuzählen. Das kostet in China $7 das Kilo. In Europa wird es zurzeit zu fast $200 gehandelt. Also wir haben große Preisdifferenzen für die chinesischen Produzenten und wenn etwas nach Europa gelangt.
Und woher kriegen Sie das? Wie funktioniert so eine Lieferkette? Und wie haben es die Chinesen über die Jahrzehnte, muss man ja sagen, geschafft, sich diese unglaubliche Monopolstellung zu erarbeiten? Wie funktioniert das? Wenn wir doch gerade hören, dass es eigentlich fast überall möglich ist, das abzubauen und es ja auch Minen woanders gab. Die gibt es aber alle nicht mehr. Warum nicht?
Es gab natürlich noch eine Mine in Amerika, das ist die Mountain Pass Mine, die auch wiederbelebt ist. Das sorgt jetzt für Entspannung, zumindest in den USA. Aber natürlich haben Sie, wenn Sie die Bilder sehen, wissen Sie, warum wir dieses Geschäft nicht haben wollten. Und da konnte sich dieses Monopol eben aufbauen. Diese seltenen Erden sind eben dicht beieinander und sind nur durch Laugen und Säuren zu trennen. Und das ist einfach ins Grundwasser gesickert. Das will man nicht in Europa. Das will man nicht in dicht besiedelten Gebieten. Und so ist das entstanden, hochsubventioniert im Prinzip auf Umweltstandards, auf Menschenleben. So ist diese Industrie dort entstanden.
Und auch systematisch die westliche Industrie kaputt gemacht worden?
Das möchte ich nicht unterstellen. Es war jetzt.
Aber wie ist es denn gelaufen? Vielleicht kriegen wir dann alle eine Idee davon, ob das Absicht war oder nicht. Also kann man, wie wurde da gespielt mit den Preisen beispielsweise?
Sie waren immer die günstigsten Produzenten. Dann gibt es dann keine Konkurrenz mehr. Wir hatten diese eine Phase 2011, wo die Preise explodiert sind, weil China gerade den Japanern angedroht hat, dass die seltenen Erden nicht mehr nach Japan kommen. Dann sind die Preise explodiert. Und darauf sind etwa 240 Minenprojekte weltweit entstanden. sagte, okay, ist ein super interessanter Markt.
Wir diversifizieren.
Genau.
Wir koppeln uns ab. Und dann passiert dann?
Dann hat China aber die Preise, den Markt wieder geflutet mit den Metallen und den Rohstoffen. Und dadurch war eigentlich jedes frei finanzierte Minenprojekt bankrott oder nicht mehr wirtschaftlich.
Wahnsinn.
Und somit konnte man das Monopol erhalten. Das war natürlich bewusst.
Das heißt, es ist richtig harte Industriepolitik.
Das ist harte Industriepolitik an der Stelle, ja.
Muss man auch klar sagen, dass da viel Staat dahinter steckt. So wieder bei China, klar. Ja. Übrigens auch die Amerikaner gehen jetzt mit ganz viel staatlichem Geld aus dem Verteidigungsministerium in den Aufbau von eigenen Lieferketten rein. Das heißt, der Markt ist ja ein sehr volatiler Markt. Und wenn die Chinesen dann im Zweifel sagen, liebe Volkswagen AG oder lieber Abnehmer, ich gebe es euch noch ein bisschen billiger, dann wird es den Markt immer beherrschen. Und so funktioniert das auch. Deswegen wird auch Europa Geld in die Hand nehmen müssen, um beispielsweise einem Investor zu garantieren, ich gebe dir Mindestabnahmemengen oder ich garantiere dir auch einen Mindestpreis, weil sonst das Risiko nicht eingeht.
Aber nicht in China, sondern woanders.
Natürlich, bei uns oder in unseren Partnerländern. Das heißt, wir brauchen da eine strategische Rohstoffpolitik auf europäischer Ebene. Wir haben übrigens aktuell schon 60 Projekte definiert auf europäischer Ebene, die wir auch mit Geldern der Europäischen Investitionsbank, der KfW bei uns in Deutschland, entsprechend wieder unterstützen wollen, auf den Weg bringen
aber
wollen.
Aber wo läuft das dann? Wer macht
aber
das?
Aber es sind schon private Investoren, die dann zum Beispiel...
In welchen Ländern?
Das sind, glaube ich, 17 sind internationale Projekte und der Rest sind innereuropäische Projekte. Also auch die Landkarte, die Sie eingeblendet haben. Und der zentrale Punkt ist, dass wir denen einfach bei der Genehmigung helfen, schnell vorankommen. Wir haben europäische Gesetze gemacht, dass innerhalb von 12 oder 15 Monaten genehmigt werden muss, so ein Projekt, dass wir vorankommen bei der Genehmigung. Und das Zweite ist eben die finanzielle Absicherung. Aber ich sage ausdrücklich nochmal dazu, das sind jetzt erste Schritte. Das bedeckte bei weitem noch nicht den Bedarf, den wir als Europäer haben. Das heißt, wir werden Ressourcen bündeln müssen, das miteinander zu machen. Und mein Petitum, Herr Lanz, Sie kennen mich, ist, lasst uns das europäisch machen. Wir haben in Deutschland jetzt 1 Milliarde, wir haben in Frankreich 1 Milliarde bereitgestellt. Viele Länder versuchen da jetzt eine nationale Rohstoffstrategie aufzubauen. Und teilweise machen wir uns dann gegenseitig Konkurrenz in bestimmten Produktionsbereichen. Anstatt zu sagen, Europa macht eine gemeinsame Einkaufsstrategie, davon würde die gesamte europäische Industrie profitieren. Das ist das, was jetzt der nächste Schritt ist. Das Erkenntnis ist da, die Methoden sind da, jetzt geht es ums Europäisieren.
Herr Kohl, über welche Mengen reden wir da eigentlich?
Das ist gar nicht so viel. Also zum Beispiel der Primärrohstoff an seltenen Erden, das sind 5.000 Tonnen, die pro Jahr nach Deutschland kommen.
5.000 Tonnen?
5.000
Tonnen. Das war's?
Über alle 17 Elemente, also das ist gar nicht viel.
Nee, so verstehe ich, warum Ihr Lager nicht größer ist.
Ich wünschte mir, es wäre größer, es wäre gefüllter. Auf europäischem Niveau sind es etwa 25.000 Tonnen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir gar nicht den Primärrohstoff im Prinzip hier verarbeiten in Europa so stark. Natürlich, wir haben Magnetproduzenten, die das brauchen. Wir haben auch eine starke optische Unternehmen, die in der Optik arbeiten, wo das verwendet wird. Sensoren bauen in den Automobilen. Aber das sind ja auch Zulieferer aus dem Ausland, die diese Elemente im Prinzip schon nutzen. Deswegen kommen relativ wenig Primärrohstoffe hier in Europa an.
Das heißt, wenn wir jetzt anfangen und sagen, de-risking, wir müssen uns jetzt unabhängig machen, merken Sie dann sofort in Ihrem Alltag, wie sich das ganze Ding dreht? Wie flexibel sind wir da?
Wir sind gar nicht flexibel. Wir sind beim Dysprosiumoxid und beim Terbiumoxid zu über 99% abhängig von China. Das ist erstmal so.
Das brauchen wir für, nochmal?
Für die wirklich guten Permanentmagnete.
Okay.
Ja, also das sind sogenannte schwere, seltene Erden.
Okay, und so die schlechte Nachricht, ja. Also fürs gute Zeug
für das richtig
sind gute wir komplett Zeug. Abhängig.
Hitzebeständige Permanentmagnete mit einer langen Lebensdauer, okay. Dann brauchen Sie das. Und auch Gadolinium, was als Kontrastmittel. Der Gadoliniumpreis explodiert zurzeit in Europa. So schnell kann man gar nicht schauen. Und es hat so wichtige Anwendungen wie im Healthcare, also eben als Kontrastmittel für MRTs.
Da brauchen Sie eben hochreines Material.
Genau.
Weil Sie tatsächlich ja nur das Gadolinium spritzen wollen und nicht noch die anderen 16 seltenen Erden zusätzlich. Und das verteuert alles.
Das ist extrem knapp. Also ich habe jetzt gerade eine Tonne nach Japan verkauft, weil da die Not auch in diesem Bereich sehr groß war. Aber man hilft sich schon im Händlernetz weltweit, ist da schon was da. Aber letztendlich haben wir alle eine Quelle, das ist China, für Dysprosium.
Hier gibt es so einen schönen Satz von Ihnen, Sie haben ein Sportbild benutzt und sagten, wenn das ein 100-Meter-Lauf ist, dann sind die Chinesen schon länger im Ziel, die Amerikaner im Moment ungefähr bei 20 Metern und Europa noch in der Umkleidekabine.
Wir sind noch in der Umkleidekabine, aber wir ziehen gerade die Schuhe an, immerhin.
Okay, das heißt, merken Sie, dass das sozusagen, das kann ja auch ein Schuss ins Knie für die Chinesen sein, um es jetzt mal so salopp zu formulieren, wenn du anfängst, Leute zu erpressen, das Angebot zu reduzieren, dann suchen die sich andere Wege.
Genau, und das macht es so wahnsinnig gefährlich, Herr Lanz. Denn China gibt gerade sein Monopol auf. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Die Amerikaner stürmen voran, nehmen sehr viel Geld in die Hand. Mhm. Und das Monopol wird sich auflösen in den nächsten Jahren. Es braucht alles Zeit. Und wir Europäer müssen halt unsere Quellen und unsere Schätze sichern.
Wie lange wird das dauern ungefähr?
Wenn wir sofort losstarten würden, richtig viel Geld,
also raus aus der Umkleidekabine,
richtig viel Geld in die Hand nehmen, auch ein bisschen bereit sind, Risiko zu nehmen. Wir haben genügend Fachleute in Europa, wo wir schnell Projekte herausfinden könnten, die schnell umzusetzen sind. Dauert es trotzdem noch 8 bis 15 Jahre.
Okay, aber das geht.
Es geht.
In 8 bis 15 Jahren können wir das machen.
Aber ich denke, das Wichtigste ist erstmal unsere Rüstungsindustrie oder Sicherheitsindustrie zu versorgen. Da brauchen wir wahrscheinlich 3 Jahre, wenn wir uns komplett anstrengen. Die Amerikaner sind ein bisschen schneller. Da verlangt die US-Administration ihrer Rüstungsindustrie eine China-Resilienz ab bis zum 01.01.2027.
So schnell?
Ja, aber Amerika unternimmt auch alles dafür.
Investiert wahnsinnig viel Geld. Und ich finde, wir haben vorher kritisch über Trump berichtet oder diskutiert. Man muss schon eines sagen, Trump setzt dort die richtigen Akzente. Mit Grönland, auch mit der Art, es ist alles kritisch zu beurteilen, aber er setzt die richtigen Akzente, was jetzt strategisch für sein Land notwendig ist. Und ich würde mir da wünschen, dass wir als Europäer dann auch mit Amerika in einen Dialog eintreten, wie wir unsere Probleme gemeinsam anpacken. Diese China-free oder China-free Lieferketten sozusagen und die Fragestellung, sich von China unabhängig zu machen, da bräuchten wir eine Art Wirtschafts-NATO, eine Art Kooperation zwischen EU und Amerika, gemeinsam diese Themen anzugehen. Auch gilt übrigens auch für Stahl und für andere Themen, wo wir die gleichen Herausforderungen mit China haben, gemeinsam aktiv werden. Dann wären wir in der Lage, die Aufgaben auch schneller zu klären.
Aber da hat das Amerika unter Trump ja gar kein Interesse dran. Also wir sehen ja im Moment global, dass es den Wettbewerb und die Rivalität gibt zwischen China und den USA. Und in dieser Rivalität ist den beiden Rivalen Europa völlig egal. Und da kann Europa natürlich kratzend und klopfend an der Tür stehen. Trump sorgt dafür, selber unabhängig zu sein von China, China möglicherweise zu überflügeln. Und wenn Europa, ich sage das jetzt mal, im Europatempo versucht, an die seltenen Erden ranzukommen, dann wird das extrem schwierig bleiben. Und dann werden wir sehen ja jetzt schon, dass wir im Wettbewerb abfallen und dass dieser Prozess wird sich noch beschleunigen.
Ja. Wir haben Europatempo, das muss ich immer wieder klarstellen, weil wir 27 Regierungen haben. Wir sehen jetzt gerade, wir haben jetzt gerade wieder das Foto von Klingbeil gesehen in China. In China, Entschuldigung, war vor wenigen Wochen Sanchez als spanischer Premierminister. 27 Nationalregierungen fahren nach China und die freuen sich drüber, dort rauszuzizilieren, wo wieder Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland sind, zwischen Spanien und Italien sind. Und die versuchen uns jeden Tag zu spalten auf diesem Kontinent, weil wir nicht in der Lage sind, eine gemeinsame Politik zu entwickeln und mit einer Stimme, mit einer Person zu sprechen. Ich sage, in dem gleichen Moment, als wir jetzt über Klingbeil reden, ist der zuständige EU-Kommissar für Handelsfragen, der die Verträge macht, auf deren Grundlage morgen Geschäft gemacht wird. Der landet gerade in diesem Moment, Maroš Šefčovič, ist der Slowake, landet in Australien. Australien ist für uns ein wichtiger Partner in diesen Fragestellungen. Der entscheidet im Moment mehr über die Frage, ob deutsche Industrie morgen einen Zugang zu den seltenen Erden hat, als das der Klingbeil in China machen kann. Aber wir diskutieren es kaum. Wir haben die Wahrnehmung für die europäische Dimension viel zu wenig am Schirm. Das wäre der Türöffner, endlich die Gravitas, die Stärke, die Größe zu haben, um unsere Interessen in der Welt zu vertreten.
Na, Entschuldigung, wenn ich jetzt wieder Wasser in den Wein kippe, Lithiumförderung in Serbien. Ich meine, so schnell können Sie doch gar nicht gucken, bis Sie 5 Bürgerinitiativen am Start haben, die Ihnen sagen, ey, lass das mal, könnt ihr gerne überall machen und meinetwegen auch in Nordschweden, aber bitte nicht bei mir.
Deswegen bleibe ich dabei, wir werden uns die Hände schmutzig machen müssen. Serbien ist ja nicht Mitglied der EU. Aber die Diskussion ist die gleiche. Sie haben recht, Herr Lanz, dass da vor Ort auch Menschen waren, die dann skeptisch waren.
Was ich auch verstehe.
Das heißt, wir brauchen hohe Umweltstandards. Es steht überhaupt keine Frage. Keiner will das chinesische Modell bei uns kopieren. Aber wir werden, wenn wir diese seltenen Erden jeden Tag nutzen, werden wir auch unseren eigenen Beitrag leisten müssen. und offen sein müssen für die Partnerschaft mit den echten Partnern. Das ist eben Australien, das ist Kanada.
Ja.
Das sind diese Länder, mit denen wir eng kooperieren müssen. Und Kanada, wenn ich da noch dran erinnern darf, wir hatten eine Diskussion allein über CETA. Sie erinnern sich vielleicht, so ein Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada wurde damals von den Grünen und von anderen massiv bekämpft. Heute sind wir froh, weil Kanada ja mit den Amerikanern auch ein bisschen hadert, mit Trump etwas hadert. Heute sind wir froh, dass wir dieses Handelsabkommen haben, damit wir verlässlich mit Kanada, einem echten Rohstoffland, zusammenarbeiten können. Die wollen eng mit uns arbeiten. Das heißt, jetzt nicht in Panik verfallen, aber wir müssen die Partnerschaften, die wir vor der Tür haben, die müssen wir mit Leben erfüllen.
Herr Kroll, Sie wollten gerade.
Ja, also Bergbau in Europa sehe ich die nächsten Jahre nicht. Das hilft uns nicht für unsere kurzfristigen Probleme. Mhm. Also Sie sprachen es in Serbien an. Es gab 500.000 Menschen auf der Straße gegen das Lithiumprojekt. Das
ist nicht trivial, ne?
Das ist nicht trivial. Rio Tinto, die das Projekt hätten begleitet, die sind sofort ausgestiegen aus der Nummer, weil das Brett ist zu groß. Aber es gibt natürlich Länder, die sind wesentlich...
Das ist das Projekt, über das wir sprechen. Erklären Sie ruhig weiter.
Es gibt natürlich Länder, die sind viel rohstoffaffiner. Die haben auch nicht die Bevölkerungsdichte pro Quadratmeter, pro Quadratkilometer. Da sollen wir ran. Brasilien, dann haben wir Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan, Afrika. Ich denke, wir könnten uns in Afrika auch noch Funde sichern und nicht dort alles auch China überlassen. Ein gutes Beispiel wäre, USAID wurde komplett, hat sich verabschiedet aus Afrika. Die EU sollte da komplett rein. Also die sollte die Projekte dort einfach weiterführen. Und dann kommen wir auch partnerschaftlich auf dem Kontinent wieder zum Zuge. Vielleicht ein bisschen naiv, aber ich denke, wir sollten auch erstmal mit unserem Wertebild auch kommen. Und das ist auch eine unserer Stärken in Europa, dass wir so ein verlässliches Wertebild haben im Gegenwillkür und dass Journalistinnen nicht so niedergemacht werden. Das ist ja auch ein Wert, den wir in Europa haben.
Sieht Herr Bau offensichtlich ähnlich, kommt aus dem Nicken quasi gar nicht mehr raus.
Das Wichtige ist, das ganze Haustür. Thema muss viel höher gehängt werden, auch in den Medien.
Wir fangen heute direkt damit an.
Wunderbar. Ja. Wenn normalerweise über Rohstoffe berichtet wird, mal hart gesagt, weshalb haben Sie mich eingeladen? Damit ich über die Bergbaufolgen was sage. Der negative Aspekt. Natürlich hat das Ganze einen negativen Aspekt. Deswegen ist es wichtig, dass der Bergbau, weil wir brauchen die Rohstoffe, dass der Bergbau stattfindet in einem Bereich, in einer Jurisdiktion, wo es eine vernünftige Reglementierung gibt, sodass ein möglichst umweltverträglicher Bergbau stattfindet. Eine Welt ohne Bergbau wird von uns Fünfen hier niemand erleben. Ja, wir brauchen diese Rohstoffe. Und deswegen, irgendwo werden sie gefördert. Jetzt können wir natürlich sagen, bei uns wollen wir das nicht und wir haben hohe Umweltauflagen und wir machen das nach dem Pilatus-Prinzip. Wir waren es nicht. Genau. Aber wir holen unser Lithium aus Bolivien und Argentinien und Chile. Wir holen unser Kobalt aus dem Kongo. Die seltenen Erden kommen aus China. Ja, wenn wir zulassen, dass die ganzen Schweinereien woanders stattfinden, dann ist das moralisch und ethisch kein Deut besser.
Nein, natürlich nicht.
Ja, als
das ist ein richtiger Punkt.
Aber wir müssen zum Beispiel, die Kanadier haben in den letzten 2-3 Wochen, hat der Carney, der kanadische Premierminister, Projekte in staatlichem Interesse definiert. Das sind nahezu alles Rohstoffprojekte. Und das sind alles Rohstoffprojekte, da spielt auch manchmal Öl eine Rolle. Aber das sind sehr, sehr viele Projekte, wo es um strategische Rohstoffe geht, um kritische Rohstoffe. Das ist kein Medienthema gewesen in Deutschland. Aber Kanada ist für uns natürlich ein extrem wichtiger Partner, was die Rohstoffversorgung angeht.
Also.
Wenn im Moment wir von einem transatlantischen Bündnis reden, dann reden wir mehr von einem Bündnis zwischen EU und Kanada als von einem Bündnis zwischen EU und USA.
Also, und wir haben Sie nicht nur eingeladen, Herr Baum, über Umweltfolgen zu sprechen, sondern, nein, wirklich nicht. Ich wollte einfach mal verstehen, wie das ganze Ding läuft. Und so haben wir es ja auch besprochen, genauso. Insofern alles richtig und auch die Anmerkungen richtig. Herr Weber, wenn wir sagen, so ein bisschen Moral muss ja dann schon noch sein und so ein bisschen Prinzipien muss man dann schon noch haben. Ich habe vorhin vorgetragen, mit wem Sie neulich abgestimmt haben oder Mehrheiten organisiert haben, um dieses Lieferkettengesetz zu stoppen, zu verhindern. Wir reden in Deutschland immer von der Brandmauer. Friedrich Merz geht hin und sagt, auf gar keinen Fall, die steht, nichts mit der AfD, nichts mit den Rechten und so weiter. Auf europäischer Ebene gilt das da nicht oder wie läuft das?
Die Brandmauer auch auf europäischer Ebene steht. Wir haben es mit rechtsextremen,
antieuropäischen...
Das ist überhaupt keine Frage. Meine Partei, die Europäische Volkspartei, ist die Partei, die europaweit an vorderster Front steht. Donald Tusk, mein Vorgänger als EVP-Parteivorsitzender, ist heute polnischer Premier, weil er Kaczynski besiegt hat. Die Tisa-Partei in Ungarn ist Mitglied meiner Fraktion und hat nächstes Frühjahr die Chance, Orbán abzulösen. Also wir stehen da klar. Und ich sage Ihnen, in vielen mittelosteuropäischen Ländern, in Tschechien beispielsweise war vor kurzem Wahl, da gibt es keine Sozialdemokraten mehr, die überhaupt ins Parlament gekommen sind. Ja, das sind richtig. Meine Christdemokraten, die Parteien, die dort tätig sind, die gegen Babiš gekämpft haben. Leider verloren haben, aber gegen Babiš gekämpft haben. Das heißt, wir brauchen als EVP von niemandem Nachhilfe. Wir wissen, was zu tun ist.
Ich will Ihnen auch überhaupt keine moralischen Vorhaltungen machen. Ich frage nur nach der Brandmauer, die ja auch eine politische Botschaft ist. Und so wie das gelaufen ist, würde ich sagen, okay, wenn die Brandmauer steht, dann hatten Sie zumindest eine Leiter.
Ja, wir haben über ein Gesetz abgestimmt, über die Lieferkette.
Genau, und das haben Sie gemacht mit Hilfe von
wem? Wenn Sie über die Brandmauer reden, über die Frage, dann müssen wir immer dazu sagen, dass das Europäische Parlament anders funktioniert als der Landtag oder der Bundestag bei uns in Deutschland. Mhm. Wir haben keine Koalition, keine festen Mehrheiten, sondern wir haben flexible Mehrheiten. Und ja, wir hatten eine Situation, wo wir mit den Sozialdemokraten und Liberalen zu diesem Lieferkettengesetz einen Kompromiss vereinbart haben. Die demokratische Mitte wollte das gemeinsam reformieren. Und das ist im zuständigen Fachausschuss auch beschlossen worden. Und als dieses Mandat dann im Plenum, im Gesamtparlament abgestimmt worden ist, haben sich ein Drittel der Sozialdemokraten nicht an diese Absprache gehalten und den Kompromiss nicht mitgetragen. Und deshalb muss ich sagen, war es folgerichtig, dass dann die EVP-Fraktion gesagt hat, wenn ich mich auf die Sozialdemokraten Absprache nicht verlassen kann, beantragen wir das, wovon wir überzeugt sind, unsere EVP-Politik.
Das ist ein interessanter Vorgang, Frau Quartbeck, ne?
In vielerlei Hinsicht. Aber auch das ist ja typisch für das Europaparlament. Es gibt keinen Fraktionszwang oder Fraktionsdisziplin, wie man im Bundestag sagt. Das muss ich Ihnen ja eigentlich gar nicht erklären, sondern es ist so, dass die Abgeordneten sich ja trotzdem immer noch frei fühlen, dann nach dem zu stimmen, was Sie für richtig halten. Und nach allem, was ich höre, hatten Sie durchaus noch Angebote von den Grünen, dass man noch mal redet. Die wären nämlich zu einem Kompromiss bereit gewesen, weil die auch aus übergeordneten Gründen es verhindern wollen, dass die EVP eben dann mit Rechtspopulisten, Rechtsradikalen,
über wen reden wir da? Wenn Sie sagen Rechtsradikale oder Rechtspopulisten, über wen reden wir
da? Es gibt drei verschiedene Fraktionen im Europaparlament, die rechts von der EVP sind. Das ist einmal die Fraktion, in der sich Fratella d'Italia und PiS-Partei aus Polen versammelt. Dann gibt es die Fraktion, wo Orbán und andere drin sind. Das sind die Patrioten für Europa. Und dann gibt es noch ganz weit rechts stehend eine Fraktion, in der auch die deutsche AfD ist. Und die haben eben mitgestimmt. Und man hat da auch nicht groß sortiert, wer das nun ist, sondern Sie haben sich ja auch hinterher gerühmt und gesagt, das war jetzt EVP pur. Inhaltlich bin ich übrigens bei der EVP. Ich fand das richtig, dass das Lieferkettengesetz nochmal entschärft werden muss. Sie haben aber die letzte Chance, die es im Europaparlament gab, das zu tun, nicht ergriffen. Möglicherweise auch, weil Sie einmal das Machtinstrument, das Folterinstrument auf den Tisch legen wollten. Genau kann ich die Motivation nicht ausdeuten. Es ist aus meiner Sicht aber fatal, das zu tun. Die CDU in Deutschland hat sich im Januar sehr die Finger verbrannt, als sie mit dem Migrationsgesetz es zugelassen hat, dass die AfD mitgestimmt hat. Es war kein Gesetz, sondern es war nur ein Entschließungsantrag. Ja. Und ich prophezeie Ihnen, wenn die CDU, wenn die CSU sowas häufiger macht, sie werden sich zerlegen. Und das ist genau das, was die Rechtsradikalen wollen. Sie wollen da reingehen und sie wollen die Konservativen spalten in einen Teil, der dann irgendwann Mehrheitsbeschaffer, nämlich für die AfD sein kann, und der andere Teil, der sich dann irgendwo in der politischen Mitte versucht zu orientieren.
Übertragen auf Deutschland wäre das was? Das wäre sozusagen die darüber nachdenken, ob man das mit der Brandmauer durch rote Linien oder was auch immer setzt, und dann der andere Teil der Partei, so die alte Merkel-CDU, die dann darüber nachdenken, auszutreten, dann ist die CDU, so wie sie heute besteht, nicht mehr da.
Genau, also die würden dann der Partei im Zweifelsfall den Rücken zukehren, wenn ein anderer Teil tatsächlich kooperiert. Es gibt ja im Moment einen Parteitagsbeschluss der deutschen CDU, dass das nicht gestattet ist. Aber sollte sich das eines Tages ändern, wird die CDU die demokratische Mitte in diesem Land verlieren. Und es sind Und das ist ja eigentlich der größere Teil in der Partei. Also die das nicht wollen. Aber es gibt immer wieder Kräfte, die damit liebäugeln und sagen, warum eigentlich nicht? Auch die argumentieren, man könne möglicherweise die Rechtsradikalen entzaubern, was noch nie geklappt hat.
Herr Weber, deswegen nochmal abschließend gefragt, warum haben Sie das so gemacht? Ich meine, weiß so ungefähr, wer da sitzt. Sie sind ja eine Stimme der Vernunft eigentlich immer. Auf jeden Fall kein Radikaler, sondern ein gemäßigt auftretender und auch denkender Politiker. Also nochmal, warum haben Sie das so entschieden?
Herr Lanz, wir machen sofort wieder den gleichen Fehler, nämlich das rein national zu diskutieren. Die AfD ist im Europäischen Parlament, wie Frau Gottbeck das richtig beschrieben hat, bei den Radikalen unter den Radikalsten. Waren auch für die Abstimmung irrelevant, weder nominell noch inhaltlich. Ich brauche keine Stimmen von der AfD. Und wenn ich im Europäischen Parlament abstimme, vor vier Wochen hatten wir Plenarsitzung in Straßburg, da ging es um die Zulassung von genverändertem Saatgut. Das wird im Parlament bestätigt. Meine Fraktion hat zugestimmt. Wir sind da grundsätzlich offen dafür, diese modernen Techniken zu verwenden. Hatten keine Mehrheit, weil Rot-Grün gemeinsam mit den Patriots gegen diese Saatgut gestimmt hat. Wir hatten Abstimmungen zum Nature Restoration Law, da ging es um Umweltgesetze in den Bereichen, die im Rat auf der Ministerseite nur beschlossen worden sind, weil Orbán zugestimmt hat. Da gab es keine Aufregung. Gab es keine Aufregung bei den Debatten. Ja. Und ich toleriere nicht, dass wenn Umweltgesetze abgestimmt werden, dürfen die Patriots, die Radikalen, zustimmen. Und wenn Wirtschaftsgesetze abgestimmt werden, ist es ein Skandal. Das ist Realität. Wir hatten nachgefühlt, in der Legislaturperiode gab es mehr Abstimmungen, wo die Sozialdemokraten mit den Patriots, mit den Radikalen gewonnen haben, als meine Fraktion mit den Patriots gewonnen hat. Das ist nominal belegbar, haben Medien auch geprüft. Deshalb, wir sind in Europa in einer anderen Welt. Und ich sage mal sehr deutlich, wenn man den AfD den Gefallen tut, Meloni in die gleiche Ecke wie die AfD zu stellen, dann tut man der AfD einen Gefallen. Wir müssen Europa endlich so sehen, wie es in der Realität darstellt. Und wenn Sie mich fragen, warum habe ich zugestimmt, warum habe ich das beantragt? Weil da draußen viele Menschen warten. Herr Lanz, Sie haben mich in der letzten Sendung, als ich bei Ihnen zu Gast sein durfte, konfrontiert mit den Leitervorschriften der EU. Ja, erinnern Sie sich noch? Die ganze Bürokratie war in den Handwerkerverordnung. Ja. Jetzt komme ich heute zu Ihnen in die Sendung und sage, zum ersten Mal, seitdem ich Mitglied des Europäischen Parlaments bin, haben wir substanziell Regelungen abgebaut für den deutschen Mittelstand, für den europäischen Mittelstand.
Lieferkettengesetz.
Und wenn das mit den Sozis nicht möglich ist, dann lasse ich mir das nicht zum Vorwurf machen, dass wir als EVP das beantragen, was wir in der Sache den Menschen versprochen haben. Mhm. Und am Ende der Tage wird Populismus dann besiegt, wenn wir die Sorgen der Menschen ernst nehmen und liefern in der Sache. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Die taktischen Argumente sind wichtig, wenn es um die Abgrenzung zum Rechtsradikalismus geht. Und da stehe ich als Person im Wort, da steht meine Partei im Wort. Aber wenn wir in der Sache nicht mehr liefern, weil uns die Linken diktieren, was Zukunft ist, dann wird es genauso ein Futter sein für die Populisten.
Viele werden ein gutes Thema, Frau Quadbeck, für eine nächste Sendung. Wir sind leider schon am Ende. Ob da sozusagen ein neuer Pragmatismus und Realismus tatsächlich Einzug halten muss, weil ansonsten nur noch Blockade da ist und irgendwann gar nichts mehr geht und Menschen dann Politik als dysfunktional empfinden. Vielleicht ist das so. Wäre interessant, das zu diskutieren. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Wirklich viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.